Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Energieeffizientes Planen und Bauen ist ein Gebot der Stunde. Denn irgendwann, und das ist allen klar, wird das konventionelle Erdöl nicht nur knapp, sondern gar nicht mehr vorhanden sein. Und darum sind Lösungen gefragt. Die eine Variante könnte darin bestehen, neue Energiequellen anzuzapfen, die andere Variante könnte heißen, weniger Energie zu brauchen, respektive die Energie effizienter und optimaler einzusetzen. Und selbstverständlich wird die allerbeste Vorgehensweise sein, beide Varianten miteinander zu verbinden. Richten wir das Augenmerk in der kommenden halben Stunde aber nur auf Variante Nummer 2, auf die erhöhte Energieeffizienz beim Entwerfen, beim Planen und beim Bauen. Denn, so hat es der amerikanische Wachstumstheoretiker Paul Romer berechnet, 50% der Energie steckt in Gebäuden. Energieeffizientes Entwerfen und Bauen, ist das für Architekten nun eine mühsame Einschränkung oder eine Chance? Für den Zürcher Architekten Bob Giesin ist der Fall klar. Das Gebot der Energieeffizienz sei eine Chance.
Ja, eine Chance ist es, weil wir ein Problem haben, und das Problem der Energie, der Nachhaltigkeit, das müssen wir lösen. Und wenn ich mit dem Lösen dieses Problems gleich noch andere Probleme der Architektur oder des Städtebaus mitnehmen kann oder das so betrachte, dann ist es eben die große Chance.
Dass das Thema Energieeffizienz und Nachhaltigkeit kein lästiges Thema sein muss, hat Bob Giesin in zweifacher Hinsicht bewiesen. Für die EAWAG, für die Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz, hat er in Dübendorf vor 3 Jahren das Forum Chriesbach gebaut. Ein Gebäude für 220 Mitarbeiter, ein Gebäude, das Maßstäbe gesetzt hat, das in der Bürozone zum Beispiel ohne herkömmliche Heizung und Kühlung funktioniert, da im Architekturwettbewerb energetisch ein Null-Energie-Haus angestrebt war. Dieses elegante EAWAG-Gebäude wurde mit Preisen nur so überhäuft. Und der Architekt Bob Giesin lädt seit einem Jahr regelmäßig ein zum sogenannten Energiesalon, an dem Stadtplaner, Bauphysiker, Architektinnen und Immobilienfachleute eine Diskussionsplattform haben. Ein Energiesalon, an welchem das nachhaltige Bauen in all seinen Facetten ausgeleuchtet wird. Auch Patrick Gmür muss sich mit dem Thema Energieeffizienz und Bauen herumschlagen, und zwar von Amtes wegen. Patrick Gmür ist Direktor des Amtes für Städtebau in der Stadt Zürich, und die Stimmbevölkerung dieser Stadt hat genau vor einem Jahr die 2000-Watt-Gesellschaft als Ziel in der Zürcher Stadtverfassung verankert. Bis ins Jahr 2050 soll der Energieverbrauch pro Person von heute rund 6000 Watt auf einen Drittel gesenkt werden. Martin Kercher vom Global Footprint Network hat berechnet, dass in der Stadt täglich 4 Gebäude energetisch saniert werden müssten, um dieses Ziel der 2000-Watt-Gesellschaft zu erreichen. 4 Gebäude pro Tag. Patrick Mühr, Direktor des Amtes für Städtebau, ist trotzdem zufrieden, dass die Stimmberechtigten die 2000-Watt-Gesellschaft in der Verfassung verankert haben.
Dass diese Abstimmung positiv verlaufen ist, ist ja eigentlich eine unglaubliche Chance, auch sich auf etwas einzulassen, das man vielleicht heute noch nicht so genau weiß, wohin es führt. Und ich glaube, solche Abstimmungen, die können ja immer auch eine Chance dann sein, Dinge, die man vielleicht andenkt, weiterzuführen oder auch nochmal zu prüfen, oder sie führen zu neuen Wegen und vielleicht auch noch zu Umsetzungen, die wir heute noch nicht kennen.
Patrick Gmür deutet an, noch ist offen, wie sich das Gebot der 2000-Watt-Gesellschaft auf die Architektur und auf das Gesicht der Stadt auswirken wird. Eine Ausstellung, kombiniert mit Filmen, Debatten und Vorträgen, lotet noch bis Mitte November im EWZ-Unterwerk in Zürich die verschiedenen Wege aus, die zu nachhaltigem Bauen führen können. Und trotzdem ist jetzt schon klar, die Energieeffizienz wird sichtbare Folgen haben. Davon ist der Städtebau- und Planungshistoriker Angelus Eisinger überzeugt, und er erinnert an die Energiekrise der 70er Jahre.
Da hat sich durch die Tatsache, dass Energie sehr viel weniger zur Verfügung war, einfach ein anderer Alltag ergeben. In gewissen Städten durfte man nur mit geraden Nummern an bestimmten Tagen in die Städte reinfahren oder nicht. Das heißt, die Verfügbarkeit über Energie hat sofort eine Konsequenz auf das Stadtbild gehabt. Und etwas Ähnliches haben wir jetzt auch in den Vereinigten Staaten im Zusammenhang mit der Subprime-Krise feststellen können, dass plötzlich eine Art von Carsharing-System in diesen suburbanen Gebieten entstanden ist, dass Leute, die bisher mit ihrem eigenen Wagen gefahren sind, plötzlich, weil eben sie weniger Geld zur Verfügung hatten, nach Partnern gesucht haben, die mit ihnen gemeinsam das Auto teilen. Und derartige Dinge muss man sich, glaube ich, im Zusammenhang mit Energie eben auch vorstellen, dass es auf allen Ebenen dann zu einem kreativeren Umgang mit der Frage geht, wie gehe ich mit dem Budget, das mir zur Verfügung steht, mit dem Energiebudget nicht zuletzt, sinnvoll um.
Angelus Eisinger beschäftigt sich als Städtebau- und Planungshistoriker mit der Entwicklung von Metropolen. Fragen wir ihn darum, welchen Einfluss langfristige Planungen und Zielvorgaben haben. Immerhin hat die Stadt Zürich das Jahr 2050 fixiert, um bis in 41 Jahren den Energiekonsum drastisch auf einen Drittel zu drosseln.
Also wenn man jetzt wirklich von den Fakten ausgeht, dann ist es natürlich unglaublich schwierig, 41 Jahre Prognosezeitraum zu haben, weil spätestens nach 20, 30 Jahren entstehen derart große Unsicherheiten, dass ich einfach ein unglaublich weites Panorama von Optionen habe, wie sich diese Zukunft gestalten könnte. Und das sehen wir dadurch, wenn wir mal 40 Jahre zurückdenken, ins Jahr 1968 oder 1969 und uns dort die Zukunftsvisionen der Schweiz oder Europas anschauen und die mit den heutigen Bildern vergleichen und wir merken, dass es da überhaupt oder sehr wenig Übereinstimmung gibt. Das wird nicht zuletzt dort deutlich, wo wir noch auf unseren Umgang mit Stadt heute zu sprechen kommen können. 1969 war die Zeit auch, in der der Verfassungsartikel für Raumplanung verabschiedet worden ist. Und die Vorstellung, die die Schweiz gab, da war die Theorie der zentralen Orte. Es gibt eine ganz klar hierarchische Struktur. Städte werden in Funktion gestärkt. Das Land organisiert sich auf diese Städte hin. Dieses Bild, wissen wir inzwischen, hat sich überhaupt nicht realisieren lassen. Und es hat sehr viel mit Energie und Mobilität zu tun. Und die zeigt sich nicht zuletzt dort, wo wir heute 50% unseres ganzen Mobilitätsaufkommens im Freizeitbereich haben. Und da wird eben deutlich, wie ganz konkret in unserem Alltag diese Stadt als Netzwerk angekommen ist. Heute sitzen wir in Zürich, am nächsten Wochenende gehen vielleicht wandern in Davos, dann überlegen wir uns, nach Paris zu reisen, dann wieder ist eine Ausstellung im Bayerle in Basel, die man unbedingt noch sehen möchte. Das ist eine Selbstverständlichkeit geworden in unserem Alltag, das bestimmt unser urbanes Dasein und das alles basiert natürlich auf Energie. Und in dem Moment, in dem diese Energie wegfällt oder teurer wird, müssen wir unseren Korb an Raumkonsum, wenn ich das mal so nennen kann, einfach neu zusammenstellen.
Oder anders gesagt, das Vorhandensein und die Verfügbarkeit von Energie ermöglicht eine enorme Mobilität. Und diese Mobilität bestimmt letztlich die räumlichen Strukturen und die Auflösung der klaren Zweiteilung von Stadt und Land. Die Agglomeration ist das Resultat einer Wohlstandsgesellschaft und gleichzeitig auch das Produkt billig vorhandener Energie.
Wenn wir Stadt als das begreifen, als was sie sich heute präsentiert, nämlich eben nicht mehr als diese kernstädtische Idylle, die ländlichen Idyllen gegenübersteht, sondern als ein Netzwerk von Aktivitäten, das im Raum bedient wird, dann lohnt es sich noch einmal über diese Form von Stadt nachzudenken. Wenn wir beispielsweise uns vor Augen führen, dass es kein Gut gab, das in den letzten 50 Jahren ähnlich relativ billig geworden ist wie Energie, und wir uns vor Augen führen, wie viel Mobilität unser Alltag mit sich bringt, dann sehen wir, wie viel von den Einkommens- und Vermögenszuwächsen der letzten Jahrzehnte in Energie gegangen sind und die haben die Räume geschaffen, in denen wir arbeiten. Das lässt sich arbeiten, wohnen und eben auch Freizeit verbringen. Es gibt eine sehr, sehr schöne Karte, eine eigentlich so bipolare Gegenüberstellung, die in einem historischen Atlas publiziert worden ist. Da sieht man auf der einen Seite die Schweiz 1950 und auf der anderen Seite die Schweiz im Jahr 2000. Es sind die Gemeindegrenzen eingezeichnet und die Farbverteilung geht von Rot bis zu Grün. Und die Botschaft ist ungefähr die folgende. 1950 war die ganze Schweiz praktisch rot. Das heißt, die Leute haben in den Gemeinden gewohnt, wo sie auch gearbeitet haben. In der Zwischenzeit ist die ganze Schweiz praktisch grün, vor allem das Mittelland. Das heißt, die Leute verlassen ihre Gemeinden, um überhaupt noch arbeiten gehen zu können. Also diese Deckungsgleichheit von Wohnen und Arbeiten hat sich aufgelöst und die kann nur durch Mobilität und somit durch Energiekonsum befriedigt werden. Und diese Karte hat mit Blick auf Zürich und andere Städte eigentlich noch eine sehr schöne Ironie, dass die einzigen Flecken, die heute noch rot sind, sind einerseits kleine Bergtäler im Wallis und im Tessin und Städte wie Zürich, Basel und Genf. Dort habe ich noch diese Deckungsgleichheit von Wohnen und Arbeiten in einem statistisch signifikanten Maße. Sonst breitet sich das eigentlich immer weiter aus. Das heißt, ich lege immer größere Pendlerwege zurück, um Wohnen und Arbeiten miteinander zu verbinden. Also das heißt, wenn wir über Energie in der Zukunft nachdenken und Energie teurer wird und knapper was sie werden wird, dann wird sich an dieser Form des Raumkonsums sehr viel verändern und damit wird sich auch an der Siedlungsstruktur der Schweiz etwas ändern. Das kann sich in den Städten in verstärkten Verdichtungen abzeichnen, es kann sich aber auch in der Landschaft dadurch äußern, dass eben Räume von der wirtschaftlichen gesellschaftlichen Entwicklung eher abgehängt werden, als das heute sind.
Die Energieknappheit könnte, so der Städtebauhistoriker Angelus Eisinger, zu einer Akzentuierung der räumlichen Konstellationen führen. Die dichte, feinmaschige Netzstruktur der Stadt könnte zu einem eigentlichen Pluspunkt werden. Man kann arbeiten, sich weiterbilden, sich erholen und sich vergnügen, ohne Stunden im Auto oder im Zug verbringen zu müssen. Die Stadt als System, in dem sich Ökonomie und Ökologie überlagern.
Also ich glaube zunächst einmal, dass die Chancen der roten Punkte, die nicht peripher liegen, also nicht die TLM Tessin und nicht die TLM Wallis, aber Städte wie Basel, Genf und Zürich haben sehr große Chancen, sich in dem Moment langfristig zu positionieren, wenn Energie knapper und teurer wird, weil sie aufgrund ihrer Dichte und Durchmischung immer noch einen Alltag ermöglichen, der eben nicht auf das Automobil oder auf den Zug notwendigerweise angewiesen ist. Also ich kann mich hier im Kreis 4 in einer Art und Weise durch meinen Alltag bewegen, wie ich das vielleicht noch in einem kleinen Dorf in den Bergen machen kann. Sonst, sobald ich die Grenzen der Stadt Zürich verlasse, in Dietikon, Schlieren oder sonst irgendwo lebe, bin ich sehr viel stärker auf Mobilität angewiesen, um meinen Alltag abwickeln zu können. Ich glaube, vor dem Hintergrund, also wenn tatsächlich der Energiekonsum so drastisch eingeschränkt werden muss, haben räumliche Konstellationen bessere Chancen, die auf Langsamverkehr setzen können. Und das sind ganz klar natürlich auch die großen Städte.
Erhöhte Dichte, lauter energieeffiziente Häuser, der Pluspunkt der Stadt könnte aber auch zu einer Knacknuss werden. Patrick Gmür, Direktor des Amtes für Städtebau der Stadt Zürich, benennt zwei Aspekte. Die technische und die ästhetische Seite.
Man kann sagen, so viel haben wir gebraucht, so viel sollen wir brauchen, diese Energie dürfen wir einsetzen. Und das sind so wie, könnte man sagen, fast technische Lösungen. Was das aber jetzt genau heißt, eben zum Beispiel für den Städtebau, was die Konsequenzen aus diesen Vorgaben sind, diese Konsequenzen, die müssen wir uns sehr wohl jetzt überlegen und auch das hinterfragen, auch vielleicht auch kritisch. Und auch da gibt es dann vielleicht Möglichkeiten, wo man sagt, da kommt man jetzt, auch wenn es jetzt ein gesetzlicher Auftrag ist, das geht es in eine Richtung, da müssen wir Gegensteuer geben. Also was meine ich damit? Ein Haus, oder wenn wir das energietechnisch richtig machen, gibt es vier Seiten. Und die eine Seite, also zum Beispiel die Nordseite, das sollte möglichst nicht so große Fenster haben. Und was heißt das jetzt in der Stadt? Wollen wir immer Häuser haben, die uns quasi nur noch kleine Fenster haben, nur noch uns den Rücken zukehren? Oder was heißt das? Und solche Dinge müssen wir uns, sind Fragen, die ich äußerst interessant finde. Und da eine Lösung zu finden, die eben nicht nur architektonisch befriedigend ist, sondern eben auch mit dem Bild der Stadt, also mit unserer gebauten Umwelt zu tun hat, oder wo fühlen wir uns wohl, wie fühlen wir uns zu Hause, kommt alles in die Fragen, kommen da hinein.
Energieeffizientes Bauen könnte Uniformität bedeuten, befürchtet Patrick Gmür Hirnreflexe auf DRS2. Nein, meint der Architekt Bob Giesin und greift dabei zurück auf seine eigenen Erfahrungen. Für die Hafensitte in Hamburg hat er mit seinem Büro kürzlich einen Wettbewerb gewonnen für den Greenpeace-Geschäftssitz. Und Greenpeace hat höchste energetische Anforderungen gestellt. Hier ist Greenpeace unerbittlich. Und trotzdem, der Entwurf sieht einen selbstbewusst positionierten, mäandrierenden Baukörper vor mit einer Fassade aus Klinker- und Glasmembranen. Und auch für die EAWAG hat Bob Giesin einen starken, fünfgeschossigen Bau in ein unwirtliches Umfeld in Dübendorf platziert. Das Gebäude mit der strengen, grünlichen Glaslamellenfassade wirkt edel und eigenständig in einer heterogenen Umgebung. Es bietet Platz für 220 Mitarbeitende und braucht für die Heizung und Kühlung kaum mehr Energie als zwei Einfamilienhäuser, was sich auch in Franken bezahlt macht. Das Wurm Chriesbach hat im Vergleich zu herkömmlich gebauten Häusern rund 100.000 Franken tiefere Betriebskosten. Von Uniformität kann also nicht die Rede sein. Für Bob Giesin war und ist der Faktor Nachhaltigkeit und Energieeffizienz eindeutig ein Gewinn.
Es gibt im Denken schon eine ganze Reihe von anderen Punkten, die da wichtig werden. Also es fängt natürlich schon beim Funktionellen an, wie man arbeitet, wie die Leute zusammenarbeiten wollen. Also es ist auch in dieser Hinsicht natürlich etwas von dieser Nachhaltigkeit drin, also auch auf der sozialen Ebene. Und auf der gestalterischen Ebene hat sich das auch glücklich ergeben. Wir haben einen mehrschichtigen Aufbau dieser Fassade gewählt, aus technischen Gründen in dem Fall. Und das hat sich dann auch architektonisch positiv ausgewirkt. Das heißt, das Spiel der Gestaltung und der Technik, der Konzeption, das hoffe ich oder denke ich, das hat hier gut gespielt. Also das Zusammenspiel dieser beiden Geschichten. Und ich war früher immer ein bisschen skeptisch über diese reinen Energiehäuser. Man kennt sie meistens als dunkle Holzhäuser, mehr im Sinne von Baracken. Und das hat ja nicht unbedingt geholfen, dieses Thema mehr zu verfolgen. Und genau das wollten wir natürlich nicht.
Bob Giesin hat die dreischichtige Fassade beim Forum Chriesbach erwähnt. Von außen sichtbar sind die blaugrün schimmernden Glaslamellen.
Früher oder noch jetzt hat man gelernt, dass Fassaden monolithisch sind, wie die Römer monolithisch gebaut haben. Wunderschön und toll, nicht? Aber es ist ein unglaublicher Materialaufwand und zudem nicht so effizient. Und darum kommt man mit neuen Materialien auf verschiedene Schichten, die leichter sind. In diesem Fall ist es von außen gesehen zuerst eine Glasschicht und dann ist es eigentlich eine Zwischenschicht, die gleichzeitig die Fluchtwege sind. Und dann kommt die eigentliche Fassade, die bereits schon im Schutz ist, die nicht mehr beregnet wird. Und dort findet eigentlich die Gebäudeisolation, also die Wärmeisolation statt. Also in dem Sinn sind es eigentlich eine Art Dreischichtprinzip.
Das preisgekrönte Forum Chriesbach, dieser fünfgeschossige Bau für 220 ETH-Mitarbeiter, der für die Heizung und Kühlung nicht mehr Energie braucht als zwei Einfamilienhäuser, steht als solitär da und kann sich in seiner Prägnanz bestens behaupten. Uniformität ist hier also kein Problem. Taucht die Gefahr der Gleichförmigkeit möglicherweise also in der Dichte der Stadt auf, dann, wenn die Architekten beim Entwerfen und Bauen sich dem Diktat der Nachhaltigkeit und der Energieeffizienz beugen müssen?
Durch das, dass man verschiedenste Möglichkeiten ausnützt, nicht nur die Sonne, haben wir auch verschiedene Möglichkeiten. Und ganz interessant, ich war in einer Jury des Kantons Zürich an der Stampfenbachstrasse, also mitten in einer klaren Reihe von Häusern zwischen Stampfenbach und Zentral, ein Passivhaus oder möglichst noch besser als Passiv. Und wir haben 40 Beiträge bekommen, über 40, und ich kann Ihnen sagen, das sind hervorragende Architekturbeiträge gekommen und erstaunlich vielfältig. Und das, es ist nicht zu befürchten, dass wir jetzt eine absolute Uniformierung haben. Aber wenn wir im Sinn einer Präzisierung der Häuser etwas erreichen, dann kann es sicher nicht schaden. Also wenn wir die Typologie ein bisschen stringenter machen als diese absolute Beliebigkeit der letzten 20 Jahre, kann das sich durchaus positiv ausrichten. Also ich bin da sehr, sehr zuversichtlich und ich teile überhaupt nicht die Ansicht einiger Kollegen, dass man es da eingeschränkt würde in der Gestalt. Im Gegenteil, es bringt einfach mehr Dimensionen mit sich.
Die Nachhaltigkeit eines Gebäudes muss also nicht wie ein klar erkennbares Label an einem Bürohaus, einer Wohnüberbauung oder einem Krankenhaus kleben. Energieeffizientes Bauen muss nicht zu einem einheitlichen Formenvokabular führen. Im Gegenteil. Davon ist auch der Städtebau- und Planungshistoriker Angelus Eisinger überzeugt.
Mein Wunsch wäre natürlich, dass genau das nicht sichtbar wäre. Dass energieeffiziente Planung eine Selbstverständlichkeit wäre, die gleichzeitig mit einem großen gestalterischen Spielraum einhergehen kann. Und ich glaube, es gibt tatsächlich auch Indizien darauf, dass eben Energie sich nicht eins in bestimmte Architektur- und Siedlungsformen umsetzen lässt, also im Sinne von, es gibt nur die Option und daneben keine andere. Denn sehr viele Gebäude, die in den letzten Jahren in Zürich realisiert worden sind, im Genossenschaftswohnungsbau beispielsweise, sind mit Minergie-Standards realisiert worden. Und wenn man sich diese Bandbreite von Lösungen anschaut, sieht man, es gibt sehr große Spielräume. Also darum habe ich eben vorher gemeint, es geht eigentlich nur darum, dass sich die Vorzeichen ändern, also die Spielregeln, wie Architektur und Städtebau zustande kommt. Aber die Frage, inwieweit das nachher bis in die Ästhetik hinein Konsequenzen hat, da würde ich sagen, das ist nicht so dramatisch. Es gibt Optionen, Dinge intelligenter anzugehen, die nicht unmittelbar eben Architektur nachhaltig verändern.
Im ersten Teil dieser Reflexesendung über die Folgen des energieeffizienten Planens und Bauens hat Angelus Eisinger die Behauptung formuliert, dass die Energieknappheit letztlich das System Stadt begünstigt. Wer am selben Ort arbeitet, wohnt, sich bildet und von den kulturellen Angeboten profitiert, entgeht der energiefressenden Mobilität. Die Zahl der Pendler hat sich in der Schweiz zum Beispiel seit 1970 beinahe verdoppelt und nur jeder dritte Erwerbstätige arbeitet heute am Wohnort.
Der energieintensivste Teil des Lebens findet in den Agglomerationen statt. Dort wird pro Kopf beträchtlich mehr Energie und Ressourcen konsumiert als in den Kernstädten. Also da sehe ich tatsächlich eine Zukunftschance für die Städte, weil sie eben einen Alltag ermöglichen, der sehr viel effizienter mit knappen Ressourcen umgehen kann, als das heute in den Agglomerationsgebieten möglich ist.
Der Zürcher Architekt Bob Giesin ist zudem überzeugt, dass das Thema der Energieeffizienz und der Nachhaltigkeit für Architektinnen und Architekten zwar eine Herausforderung sei und die Aufgabenstellung für ein Bauprojekt nicht weniger komplex mache. Aber gleichzeitig rege das Thema dazu an, noch präziser über architektonische Konzeptionen nachzudenken. Energieeffizienz schließe Baukultur nicht aus. Im Gegenteil, Bob Giesin geht sogar so weit zu behaupten, dass die zwingenden Ansprüche an Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung der Architektur wie der Stadtentwicklung eigentlich nur gut tue.
Wir haben oft diese Städte der 50er, 60er, 70er Jahre im Kopf, wo es dann einen Kern hat und das ufert dann aus in die Agglomeration und hört nie mehr auf. Und gerade hier sehe ich eine Möglichkeit, wenn wir dichter bauen, das heißt die Gestaltung so ausrichten, dass mehr Leute auf gleicher Fläche koexistieren können, dann haben wir eine große Chance, dass das Stadtbild, das Idealbild, das wir einmal hatten, die mittelalterliche Stadt, die noch in allen unseren Köpfen vorhanden ist. Ich komme jetzt gerade aus Italien und habe in Apulien x solche Kleinstädte, wunderbaren Städte besucht. Also diese Dichte, wenn man das wieder hinkriegen würde, also mit dem gewissermaßen mit dem Damoklesschwert so umzugehen, dass man gerade das Zweite auch noch erwischt, nicht? Nämlich die Verbesserung unserer Städte, die Entlastung der Agglomeration, dann sehe ich da eine total gute Möglichkeit. Und wie werden die aussehen? Ich denke, meine Erfahrung in den letzten Jahren hat gezeigt, dass die Durchmischung viel wichtiger wird, dass also man wird wieder im gleichen Haus nicht nur arbeiten, sondern hoffentlich auch einkaufen können oder etwas Kultur genießen können. Das heißt, die Erdgeschossnutzungen werden in Zukunft wieder mehr Öffentlichkeit. Ich plädiere dazu, dass das Erdgeschoss eigentlich von allen Leuten betreten werden könnte. Und dann haben wir das Idealbild eigentlich, das wir einmal hatten von der Stadt.
Bob Giesin, der sich seit Jahren mit dem Thema Energie und Architektur auseinandersetzt, der vor einem Jahr in Zürich den Energiesalon erfunden hat, an dem Architektinnen, Stadtplaner, Bauphysiker und Bauherren sich treffen, Bob Giesin plädiert am Schluss dieser Sendung dafür, dass die Architektinnen und Architekten den Aspekt der Nachhaltigkeit viel eindeutiger und intensiver in ihre Arbeit integrieren müssten.
Ich kann die Technik nicht einfach nur den Technikern überlassen, sondern ich muss als Architekt diese Technik mindestens vom Grundgedanken her mitbegreifen. Wir verwenden nie nur eine Technik, sondern es werden ausgeschöpft am Ort, was möglich ist, Wasser, Luft, Erde, Wind etc. etc. Es gibt ganz Sonne, selbstverständlich, hätte ich fast vergessen, so selbstverständlich ist das schon für uns. Es gibt eine ganze Palette und jetzt, das wird natürlich auch ein bisschen eine andere Architektur werden, aber schauen Sie, Architektur hat sich im Laufe der Zeit immer angepasst, hat sich immer entwickelt nach unseren Lebensformen etc. Das ist ja auch ein Abhängigkeitsverhältnis voneinander. Und so wird sich das auch anpassen, aber ich glaube nicht an die absolut schnelle Veränderung, dass wir jetzt da Angst haben müssen, dass unsere Städte in kurzer Zeit völlig anders aussehen. Sie sehen besser aus, sie sehen vielleicht disziplinierter, präziser gebaut aus. Es wird der Abschied der Postmoderne sein, da bin ich überzeugt.
Energieeffizientes Bauen für die 2000-Watt-Gesellschaft verändert den architektonischen Entwurfsprozess und verlangt sicher auch ein neues, komplexeres Zusammenspiel von Technik und Entwurf. Dass der Anspruch an Nachhaltigkeit und verantwortlichem Umgang mit den Ressourcen nicht in eine ästhetische Sackgasse führt, sondern im Idealfall die architektonische Vielfalt, aber auch Qualität fördert, die Stadt stärkt und raumplanerische Missstände korrigiert, diese Vorstellung ist eigentlich gar nicht so schlecht. Energieeffizientes Planen und Bauen ist ein Gebot der Stunde. Denn irgendwann, und das ist allen klar, wird das konventionelle Erdöl nicht nur knapp, sondern gar nicht mehr vorhanden sein. Und darum sind Lösungen gefragt. Die eine Variante könnte darin bestehen, neue Energiequellen anzuzapfen, die andere Variante könnte heißen, weniger Energie zu brauchen, respektive die Energie effizienter und optimaler einzusetzen. Und selbstverständlich wird die allerbeste Vorgehensweise sein, beide Varianten miteinander zu verbinden. Richten wir das Augenmerk in der kommenden halben Stunde aber nur auf Variante Nummer 2, auf die erhöhte Energieeffizienz beim Entwerfen, beim Planen und beim Bauen. Denn, so hat es der amerikanische Wachstumstheoretiker Paul Romer berechnet, 50% der Energie steckt in Gebäuden. Energieeffizientes Entwerfen und Bauen, ist das für Architekten nun eine mühsame Einschränkung oder eine Chance? Für den Zürcher Architekten Bob Giesin ist der Fall klar. Das Gebot der Energieeffizienz sei eine Chance.
Ja, eine Chance ist es, weil wir ein Problem haben und das Problem der Energie, der Nachhaltigkeit, das müssen wir lösen. Und wenn ich mit dem Lösen dieses Problems gleich noch andere Probleme der Architektur oder des Städtebaus mitnehmen kann oder das so betrachte, dann ist es eben die große Chance.
Dass das Thema Energieeffizienz und Nachhaltigkeit kein lästiges Thema sein muss, hat Bob Giesin in zweifacher Hinsicht bewiesen. Für die EAWAG, für die Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz, hat er in Dübendorf vor 3 Jahren das Forum Chriesbach gebaut. Ein Gebäude für 220 Mitarbeiter, ein Gebäude, das Maßstäbe gesetzt hat, das in der Bürozone zum Beispiel ohne herkömmliche Heizung und Kühlung funktioniert, da im Architekturwettbewerb energetisch ein Null-Energiehaus angestrebt war. Dieses elegante EAWAG-Gebäude wurde mit Preisen nur so überhäuft. Und der Architekt Bob Giesin lädt seit einem Jahr regelmäßig ein zum sogenannten Energiesalon, an dem Stadtplaner, Bauphysiker, Architektinnen und Immobilienfachleute eine Diskussionsplattform haben. Ein Energiesalon, an welchem das nachhaltige Bauen in all seinen Facetten ausgeleuchtet wird. Auch Patrick Gmür muss sich mit dem Thema Energieeffizienz und Bauen herumschlagen, und zwar von Amtes wegen. Patrick Gmür ist Direktor des Amtes für Städtebau in der Stadt Zürich und die Stimmbevölkerung dieser Stadt hat genau vor einem Jahr die 2000-Watt-Gesellschaft als Ziel in der Zürcher Stadtverfassung verankert. Bis ins Jahr 2050 soll der Energieverbrauch pro Person von heute rund 6000 Watt auf einen Drittel gesenkt werden. Martin Kercher vom Global Footprint Network hat berechnet, dass in der Stadt täglich 4 Gebäude energetisch saniert werden müssten, um dieses Ziel der 2000-Watt-Gesellschaft zu erreichen. 4 Gebäude pro Tag. Patrick Mühr, Direktor des Amtes für Städtebau, ist trotzdem zufrieden, dass die Stimmberechtigten die 2000-Watt-Gesellschaft in der Verfassung verankert haben.
Dass diese Abstimmung positiv verlaufen ist, ist ja eigentlich eine unglaubliche Chance, auch sich auf etwas einzulassen, das man vielleicht heute noch nicht so genau weiß, wohin es führt. Und ich glaube, solche Abstimmungen, die können ja immer auch eine Chance dann sein, Dinge, die man vielleicht andenkt, weiterzuführen oder auch nochmal zu prüfen, oder sie führen zu neuen Wegen und vielleicht auch noch zu Umsetzungen, die wir heute noch nicht kennen.
Patrick Gmür deutet an, noch ist offen, wie sich das Gebot der 2000-Watt-Gesellschaft auf die Architektur und auf das Gesicht der Stadt auswirken wird. Eine Ausstellung, kombiniert mit Filmen, Debatten und Vorträgen, lotet noch bis Mitte November im EWZ-Unterwerk in Zürich die verschiedenen Wege aus, die zu nachhaltigem Bauen führen können. Und trotzdem ist jetzt schon klar, die Energieeffizienz wird sichtbare Folgen haben. Davon ist der Städtebau- und Planungshistoriker Angelus Eisinger überzeugt und er erinnert an die Energiekrise der 70er Jahre.
Da hat sich durch die Tatsache, dass Energie sehr viel weniger zur Verfügung war, einfach ein anderer Alltag ergeben. In gewissen Städten durfte man nur mit Geradnummern an bestimmten Tagen in die Städte reinfahren oder nicht. Das heißt, die Verfügbarkeit über Energie hat sofort eine Konsequenz auf das Stadtbild gehabt. Und etwas Ähnliches haben wir jetzt auch in den Vereinigten Staaten im Zusammenhang mit der Subprime-Krise feststellen können, dass plötzlich eine Art von Carsharing-System in diesen suburbanen Gebieten entstanden ist, dass Leute, die bisher mit ihrem eigenen Wagen gefahren sind, plötzlich, weil eben sie weniger Geld zur Verfügung hatten, nach Partnern gesucht haben, die mit ihnen gemeinsam das Auto teilen. Und derartige Dinge muss man sich, glaube ich, im Zusammenhang mit Energie eben auch vorstellen, dass es auf allen Ebenen dann zu einem kreativeren Umgang mit der Frage geht, wie gehe ich mit dem Budget, das mir zur Verfügung steht, mit dem Energiebudget nicht zuletzt, sinnvoll um.
Angelus Eisinger beschäftigt sich als Städtebau- und Planungshistoriker mit der Entwicklung von Metropolen. Fragen wir ihn darum, welchen Einfluss langfristige Planungen und Zielvorgaben haben. Immerhin hat die Stadt Zürich das Jahr 2050 fixiert, um bis in 41 Jahren den Energiekonsum drastisch auf einen Drittel zu drosseln.
Also wenn man jetzt wirklich von den Fakten ausgeht, dann ist es natürlich unglaublich schwierig, 41 Jahre Prognosezeitraum zu haben, weil spätestens nach 20, 30 Jahren entstehen derart große Unsicherheiten, dass ich einfach ein unglaublich weites Panorama von Optionen habe, wie sich diese Zukunft gestalten könnte. Und das sehen wir dadurch, wenn wir mal 40 Jahre zurückdenken, ins Jahr 1968 oder 1969 und uns dort die Zukunftsvisionen der Schweiz oder Europas anschauen und die mit den heutigen Bildern vergleichen und wir merken, dass es da überhaupt oder sehr wenig Übereinstimmung gibt. Das wird nicht zuletzt dort deutlich, wo wir noch auf unseren Umgang mit Stadt heute zu sprechen kommen können. 1969 war die Zeit auch, in der der Verfassungsartikel für Raumplanung verabschiedet worden ist. Und die Vorstellung, die die Schweiz gab, dabei die Theorie der zentralen Orte. Es gibt eine ganz klar hierarchische Struktur. Städte werden in ihren Funktionen gestärkt. Das Land organisiert sich auf diese Städte hin. Dieses Bild, wissen wir inzwischen, hat sich überhaupt nicht realisieren lassen. Und es hat sehr viel mit Energie und Mobilität zu tun. Und die zeigt sich nicht zuletzt dort, wo wir heute 50% unseres ganzen Mobilitätsaufkommens im Freizeitbereich haben. Und da wird eben deutlich, wie ganz konkret in unserem Alltag diese Stadt, das Netzwerk angekommen ist. Heute sitzen wir in Zürich, am nächsten Wochenende gehen wir vielleicht wandern in Davos, dann überlegen wir uns, nach Paris zu reisen, dann wieder ist eine Ausstellung im Bayerle in Basel, die man unbedingt noch sehen möchte. Das ist eine Selbstverständlichkeit geworden in unserem Alltag. Das bestimmt unser urbanes Dasein und das alles basiert natürlich auf Energie. Und in dem Moment, in dem diese Energie wegfällt oder teurer wird, müssen wir unseren Korb an Raumkonsum, wenn ich das mal so nennen kann, einfach neu zusammenstellen.
Oder anders gesagt, das Vorhandensein und die Verfügbarkeit von Energie ermöglicht eine enorme Mobilität. Und diese Mobilität bestimmt letztlich die räumlichen Strukturen und die Auflösung der klaren Zweiteilung von Stadt und Land. Die Agglomeration ist das Resultat einer Wohlstandsgesellschaft und gleichzeitig auch das Produkt billig vorhandener Energie.
Wenn wir Stadt als das begreifen, als was sie sich heute präsentiert, nämlich eben nicht mehr als diese kernstädtische Idylle, die ländlichen Idyllen gegenübersteht, sondern als ein Netzwerk von Aktivitäten, das im Raum bedient wird, dann lohnt es sich, noch einmal über diese Form von Stadt nachzudenken. Wenn wir beispielsweise uns vor Augen führen, dass es kein Gut gab, das in den letzten 50 Jahren ähnlich relativ billig geworden ist wie Energie, und wir uns vor Augen führen, wie viel Mobilität unser Alltag mit sich bringt, dann sehen wir, wie viel von den Einkommens- und Vermögenszuwächsen der letzten Jahrzehnte in Energie gegangen sind, und die haben die Räume geschaffen, in denen wir arbeiten. Das lässt sich arbeiten, wohnen und eben auch Freizeit verbringen. Es gibt eine sehr, sehr schöne Karte, eine eigentlich so bipolare Gegenüberstellung, die in einem historischen Atlas publiziert worden ist. Da sieht man auf der einen Seite die Schweiz 1950 und auf der anderen Seite die Schweiz im Jahr 2000. Es sind die Gemeindegrenzen eingezeichnet und die Farbverteilung geht von Rot bis zu Grün. Und die Botschaft ist ungefähr die folgende. 1950 war die ganze Schweiz praktisch rot. Das heißt, die Leute haben in den Gemeinden gewohnt, wo sie auch gearbeitet haben. In der Zwischenzeit ist die ganze Schweiz praktisch grün, vor allem das Mittelland. Das heißt, die Leute verlassen ihre Gemeinden, um überhaupt noch arbeiten gehen zu können. Also diese Deckungsgleichheit von Wohnen und Arbeiten hat sich aufgelöst, und die kann nur durch Mobilität und somit durch Energiekonsum befriedigt werden. Und diese Karte hat mit Blick auf Zürich und andere Städte eigentlich noch eine sehr schöne Ironie, dass die einzigen Flecken, die heute noch rot sind, sind einerseits kleine Bergtäler im Wallis und im Tessin und Städte wie Zürich, Basel und Genf. Dort habe ich noch diese Deckungsgleichheit von Wohnen und Arbeiten in einem statistisch signifikanten Maße, sonst breitet sich das eigentlich immer weiter aus. Das heißt, ich lege immer größere Pendlerwege zurück, um Wohnen und Arbeit miteinander zu verbinden. Also das heißt, wenn wir über Energie in der Zukunft nachdenken und Energie teurer wird und knapper was sie werden wird, dann wird sich an dieser Form des Raumkonsums sehr viel verändern, und damit wird sich auch an der Siedlungsstruktur der Schweiz etwas ändern. Das kann sich in den Städten in verstärkten Verdichtungen abzeichnen, es kann sich aber auch in der Landschaft dadurch äußern, dass eben Räume von der wirtschaftlichen gesellschaftlichen Entwicklung eher abgehängt werden, als das heute sind.
Die Energieknappheit könnte, so der Städtebauhistoriker Angelus Eisinger, zu einer Akzentuierung der räumlichen Konstellationen führen. Die dichte, feinmaschige Netzstruktur der Stadt könnte zu einem eigentlichen Pluspunkt werden. Man kann arbeiten, sich weiterbilden, sich erholen und sich vergnügen, ohne Stunden im Auto oder im Zug verbringen zu müssen. Die Stadt als System, in dem sich Ökonomie und Ökologie überlagern.
Also ich glaube zunächst einmal, dass die Chancen der roten Punkte, die nicht peripher liegen, also nicht die Täler im Tessin und nicht die Täler im Wallis, aber Städte wie Basel, Genf und Zürich haben sehr große Chancen, sich in dem Moment langfristig zu positionieren, wenn Energie knapper und teurer wird, weil sie aufgrund ihrer Dichte und Durchmischung immer noch einen Alltag ermöglichen, der eben nicht auf das Automobil oder auf den Zug notwendigerweise angewiesen ist. Also ich kann mich hier im Kreis 4 in einer Art und Weise durch meinen Alltag bewegen, wie ich das vielleicht noch in einem kleinen Dorf in den Bergen machen kann. Sonst, sobald ich die Grenzen der Stadt Zürich verlasse, in Dietikon, Schlieren oder sonst irgendwo lebe, bin ich sehr viel stärker auf Mobilität angewiesen, um meinen Alltag abwickeln zu können. Ich glaube, vor dem Hintergrund, also wenn tatsächlich der Energiekonsum so drastisch eingeschränkt werden muss, haben räumliche Konstellationen bessere Chancen, die auf Langsamverkehr setzen können. Und das sind ganz klar natürlich auch die großen Städte.
Erhöhte Dichte, lauter energieeffiziente Häuser, der Pluspunkt der Stadt könnte aber auch zu einer Knacknuss werden. Patrick Gmür, Direktor des Amtes für Städtebau der Stadt Zürich, benennt zwei Aspekte: die technische und die ästhetische Seite.
Man kann sagen, so viel haben wir gebraucht, so viel sollen wir brauchen, diese Energie dürfen wir einsetzen, und das sind so wie, könnte man sagen, fast technische Lösungen. Was das aber jetzt genau heißt, eben zum Beispiel für den Städtebau, was die Konsequenzen aus diesen Vorgaben sind, diese Konsequenzen, die müssen wir uns sehr wohl jetzt überlegen und auch das hinterfragen, auch vielleicht auch kritisch, und auch da gibt es dann vielleicht Möglichkeiten, wo man sagt, da kommt man jetzt, auch wenn es jetzt ein gesetzlicher Auftrag ist, das geht es in eine Richtung, da müssen wir eine Gegensteuer geben. Also was meine ich damit? Ein Haus, oder wenn wir das energietechnisch richtig machen, gibt es vier Seiten, und die eine Seite, also zum Beispiel die Nordseite, das sollte möglichst nicht so große Fenster haben. Und was heißt das jetzt in der Stadt? Wollen wir immer Häuser haben, die uns quasi nur noch kleine Fenster haben, nur noch uns den Rücken zukehren, oder was heißt das? Und solche Dinge müssen wir uns, sind Fragen, die ich sehr, äußerst interessant finde, um da eine Lösung zu finden, die eben nicht nur architektonisch befriedigend ist, sondern eben auch mit dem Bild der Stadt, also mit unserer gebauten Umwelt zu tun hat, oder wo fühlen wir uns wohl, wie fühlen wir uns zu Hause, kommt alles, diese Fragen kommen da hinein.
Energieeffizientes Bauen könnte Uniformität bedeuten, befürchtet Patrick Gmür hier in Reflexe auf DRS2. Nein, meint der Architekt Bob Giesin und greift dabei zurück auf seine eigenen Erfahrungen. Für die Hafen City in Hamburg hat er mit seinem Büro kürzlich einen Wettbewerb gewonnen für den Greenpeace-Geschäftssitz. Und Greenpeace hat höchste energetische Anforderungen gestellt. Hier ist Greenpeace unerbittlich. Und trotzdem, der Entwurf sieht einen selbstbewusst positionierten, meandrierenden Baukörper vor mit einer Fassade aus Klinker- und Glasmembranen. Und auch für die EAWAG hat Bob Giesin einen starken, fünfgeschossigen Bau in ein unwirtliches Umfeld in Dübendorf platziert. Das Gebäude mit der strengen, grünlichen Glaslamellenfassade wirkt edel und eigenständig in einer heterogenen Umgebung. Es bietet Platz für 220 Mitarbeitende und braucht für die Heizung und Kühlung kaum mehr Energie als zwei Einfamilienhäuser, was sich auch in Franken bezahlt macht. Das Forum Chriesbach hat im Vergleich zu herkömmlich gebauten Häusern rund 100.000 Franken tiefere Betriebskosten. Von Uniformität kann also nicht die Rede sein. Für Bob Giesin war und ist der Faktor Nachhaltigkeit und Energieeffizienz eindeutig ein Gewinn.
Es gibt im Denken schon eine ganze Reihe von anderen Punkten, die da wichtig werden. Also es fängt natürlich schon beim Funktionellen an, wie man arbeitet, wie die Leute zusammenarbeiten wollen. Also es ist auch in dieser Hinsicht natürlich etwas von dieser Nachhaltigkeit drin, also auch auf der sozialen Ebene. Und auf der gestalterischen Ebene hat sich das auch glücklich ergeben. Wir haben einen mehrschichtigen Aufbau dieser Fassade gewählt, aus technischen Gründen in dem Fall, und das hat sich dann auch architektonisch positiv ausgewirkt. Das heißt, das Spiel der Gestaltung und der Technik, der Konzeption, das hoffe ich oder denke ich, das hat hier gut gespielt. Also das Zusammenspiel dieser beiden Geschichten. Und ich war früher immer ein bisschen skeptisch über diese reinen Energiehäuser. Man kennt sie meistens als dunkle Holzhäuser, mehr im Sinne von Baracken. Und das hat ja nicht unbedingt geholfen, dieses Thema mehr zu verfolgen. Und genau das wollten wir natürlich nicht.
Bob Giesin hat die dreischichtige Fassade beim Forum Chriesbach erwähnt. Von außen sichtbar sind die blaugrün schimmernden Glaslamellen.
Früher oder noch jetzt hat man gelernt, dass Fassaden monolithisch sind, wie die Römer monolithisch gebaut haben. Wunderschön und toll, nicht? Aber es ist ein unglaublicher Materialaufwand und zudem nicht so effizient. Und darum kommt man mit neuen Materialien auf verschiedene Schichten, die leichter sind. In diesem Fall ist es von außen gesehen zuerst eine Glasschicht und dann ist es eigentlich eine Zwischenschicht, die gleichzeitig die Fluchtwege sind. Und dann kommt die eigentliche Fassade, die bereits schon im Schutz ist, die nicht mehr beregnet wird. Und dort findet eigentlich die Gebäudeisolation, also die Wärmeisolation statt. Also in dem Sinn sind es eigentlich eine Art Dreischichtprinzip.
Das preisgekrönte Forum Chiesbach, dieser fünfgeschossige Bau für 220 ETH-Mitarbeiter, der für die Heizung und Kühlung nicht mehr Energie braucht als zwei Einfamilienhäuser, steht als solitär da und kann sich in seiner Prägnanz bestens behaupten. Uniformität ist hier also kein Problem. Taucht die Gefahr der Gleichförmigkeit möglicherweise also in der Dichte der Stadt auf, dann, wenn die Architekten beim Entwerfen und Bauen sich dem Diktat der Nachhaltigkeit und der Energieeffizienz beugen müssen.
Durch das, dass man verschiedenste Möglichkeiten ausnützt, nicht nur die Sonne, haben wir auch verschiedene Möglichkeiten. Und ganz interessant, ich war in einer Jury des Kantons Zürich an der Stampfenbachstraße. Also mitten in einer klaren Reihe von Häusern zwischen Stampfenbach und Zentral, ein Passivhaus oder möglichst noch besser als Passiv. Und wir haben 40 Beiträge bekommen, über 40, und ich kann Ihnen sagen, das sind hervorragende Architekturbeiträge gekommen und erstaunlich vielfältig. Und das ist nicht zu befürchten, dass wir jetzt eine absolute Uniformierung haben. Aber wenn wir im Sinn einer Präzisierung der Häuser etwas erreichen, dann kann es sicher nicht schaden. Also wenn wir die Typologie ein bisschen stringenter machen als diese absolute Beliebigkeit der letzten 20 Jahre, kann das sich durchaus positiv ausrichten. Also ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, und ich teile überhaupt nicht die Ansicht einiger Kollegen, dass man jetzt da eingeschränkt würde in der Gestaltung. Im Gegenteil, es bringt einfach mehr Dimensionen mit sich.
Die Nachhaltigkeit eines Gebäudes muss also nicht wie ein klar erkennbares Label an einem Bürohaus, einer Wohnüberbauung oder einem Krankenhaus kleben. Energieeffizientes Bauen muss nicht zu einem einheitlichen Formenvokabular führen. Im Gegenteil. Davon ist auch der Städtebau- und Planungshistoriker Angelus Eisinger überzeugt.
Mein Wunsch wäre natürlich, dass genau das nicht sichtbar wäre. Dass energieeffiziente Planen eine Selbstverständlichkeit wäre, die gleichzeitig mit einem großen gestalterischen Spielraum einhergehen kann. Und ich glaube, es gibt tatsächlich auch Indizien darauf, dass eben Energie sich nicht eins in bestimmte Architektur- und Siedlungsformen umsetzen lässt, also im Sinne von, es gibt nur die Option und daneben keine andere. Denn sehr viele Gebäude, die in den letzten Jahren in Zürich realisiert worden sind, im Genossenschaftswohnungsbau beispielsweise, sind mit Minergie-Standards realisiert worden. Und wenn man sich diese Bandbreite von Lösungen anschaut, sieht man, es gibt sehr große Spielräume. Also darum habe ich eben vorher gemeint, es geht eigentlich nur darum, dass sich die Vorzeichen ändern, also die Spielregeln, wie Architektur und Städtebau zustande kommt. Aber die Frage, inwieweit das nachher bis in die Ästhetik hinein Konsequenzen hat, da würde ich sagen, das ist nicht so dramatisch. Es gibt Optionen, Dinge intelligenter anzugehen, die nicht unmittelbar eben Architektur nachhaltig verändern.
Im ersten Teil dieser Reflexesendung über die Folgen des energieeffizienten Planens und Bauens hat Angelus Eisinger die Behauptung formuliert, dass die Energieknappheit letztlich das System Stadt begünstigt. Wer am selben Ort arbeitet, wohnt, sich bildet und von den kulturellen Angeboten profitiert, entgeht der energiefressenden Mobilität. Die Zahl der Pendler hat sich in der Schweiz zum Beispiel seit 1970 beinahe verdoppelt. Und nur jeder dritte Erwerbstätige arbeitet heute am Wohnort.
Der energieintensivste Teil des Lebens findet in den Agglomerationen statt. Dort wird pro Kopf beträchtlich mehr Energie und Ressourcen konsumiert als in den Kernstädten. Also da sehe ich tatsächlich eine Zukunftschance für die Städte, weil sie eben einen Alltag ermöglichen, der sehr viel effizienter mit knappen Ressourcen umgehen kann, als das heute in den Agglomerationsgebieten möglich ist.
Der Zürcher Architekt Bob Giesin ist zudem überzeugt, dass das Thema der Energieeffizienz und der Nachhaltigkeit für Architektinnen und Architekten zwar eine Herausforderung sei und die Aufgabenstellung für ein Bauprojekt nicht weniger komplex mache. Aber gleichzeitig rege das Thema dazu an, noch präziser über architektonische Konzeptionen nachzudenken. Energieeffizienz schließe Baukultur nicht aus. Im Gegenteil, Bob Giesin geht sogar so weit zu behaupten, dass die zwingenden Ansprüche an Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung der Architektur wie der Stadtentwicklung eigentlich nur gut tue.
Wir haben oft diese Städte der 50er, 60er, 70er Jahre im Kopf, wo es dann einen Kern hat und das ufert dann aus in die Agglomeration und hört nie mehr auf. Und gerade hier sehe ich eine Möglichkeit, wenn wir dichter bauen, das heißt die Gestaltung so ausrichten, dass mehr Leute auf gleicher Fläche koexistieren können, dann haben wir eine große Chance, dass das Stadtbild, das Idealbild, das wir einmal hatten, die mittelalterliche Stadt, die noch in allen unseren Köpfen vorhanden ist. Ich komme jetzt gerade aus Italien und habe in Apulien x solche Kleinstädte, wunderbaren Städte besucht. Also diese Dichte, wenn man das wieder hinkriegen würde, also mit dem gewissermaßen mit dem Damoklesschwert so umzugehen, dass man gerade das Zweite auch noch erwischt, nicht? Nämlich die Verbesserung unserer Städte, die Entlastung der Agglomeration, dann sehe ich da eine total gute Möglichkeit. Und wie werden die aussehen? Ich denke, meine Erfahrung in den letzten Jahren hat gezeigt, dass die Durchmischung viel wichtiger wird, dass man wird wieder im gleichen Haus nicht nur arbeiten, sondern hoffentlich auch einkaufen können oder etwas Kultur genießen können. Das heißt, die Erdgeschossnutzungen werden in Zukunft wieder mehr Öffentlichkeit. Ich plädiere dazu, dass das Erdgeschoss eigentlich von allen Leuten betreten werden könnte. Und dann haben wir das Idealbild eigentlich, das wir einmal hatten von der Stadt.
Bob Giesin, der sich seit Jahren mit dem Thema Energie und Architektur auseinandersetzt, der vor einem Jahr in Zürich den Energiesalon erfunden hat, an dem Architektinnen, Stadtplaner, Bauphysiker und Bauherren sich treffen. Bob Giesin plädiert am Schluss dieser Sendung dafür, dass die Architektinnen und Architekten den Aspekt der Nachhaltigkeit viel eindeutiger und intensiver in ihre Arbeit integrieren müssten.
Ich kann die Technik nicht einfach nur den Technikern überlassen, sondern ich muss als Architekt diese Technik mindestens vom Grundgedanken her mitbegreifen. Wir verwenden nie nur eine Technik, sondern es werden ausgeschöpft am Ort, was möglich ist, Wasser, Luft, Erde, Wind etc. etc. Es gibt ganz Sonne, selbstverständlich, hätte ich fast vergessen, so selbstverständlich ist das schon für uns. Es gibt eine ganze Palette und jetzt, das wird natürlich auch ein bisschen eine andere Architektur werden, aber schauen Sie, Architektur hat sich im Laufe der Zeit immer angepasst, hat sich immer entwickelt nach unseren Lebensformen etc. Das ist ja auch ein Abhängigkeitsverhältnis voneinander. Und so wird sich das auch anpassen, aber ich glaube nicht an die absolut schnelle Veränderung, dass wir jetzt da Angst haben müssen, dass unsere Städte in kurzer Zeit völlig anders aussehen. Sie sehen besser aus, sie sehen vielleicht disziplinierter, präziser gebaut aus. Es wird der Abschied der Postmoderne sein, da bin ich überzeugt.
Energieeffizientes Bauen für die 2000-Watt-Gesellschaft verändert den architektonischen Entwurfsprozess und verlangt sicher auch ein neues, komplexeres Zusammenspiel von Technik und Entwurf. Dass der Anspruch an Nachhaltigkeit und verantwortlichem Umgang mit den Ressourcen nicht in eine ästhetische Sackgasse führt, sondern im Idealfall die architektonische Vielfalt, aber auch Qualität fördert, die Stadt stärkt und raumplanerische Missstände korrigiert, diese Vorstellung ist eigentlich gar nicht so schlecht.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.